ein britischer Autor namens Douglas Adams, eine sehr amüsante Mischung aus Komödie, Satire und Science Fiction veröffentlicht. Und man muss es so ein bisschen mögen, diesen bissigen britischen Humor mit dem Namen Per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß nicht, wer das kennt. Auf jeden Fall in diesem Werk gibt es einen Höhepunkt. Ein Supercomputer kommt nach einigen Millionen Jahren Rechenzeit zu einer Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und die Protagonisten warten gespannt, was jetzt dieser Computer nach dieser elendlangen Rechenzeit endlich ausspuckt. Was ist diese Antwort nach dem Leben, nach dem Universum und nach dem Rest, die Frage der Fragen? Und dieser Computer sagt ihnen 42. Eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet hatten, mit der sie auch nichts anfangen konnten. Sie sitzen hinterher zusammen und rätseln, was soll das jetzt? Sie haben eigentlich keine Antwort auf diese entscheidende, lebensentscheidende Frage. Und diese Antwort ist interessanterweise gerade auch unter jungen Leuten zu einem geflügelten Wort geworden. Immer wenn es schwierig wird, immer wenn es so um ganz grundlegende Fragen des Lebens geht, wo man so sagt, nee, eigentlich weiß keiner wirklich die Antwort, schmeißt einer so 42 in die Runde als Antwort. Und das ist dann oft so ein kleiner Lacher wert, aber viele wissen gar nicht, woher eigentlich das kommt, aus dieser Science-Fiction-Satire von vor rund 40 Jahren. Die Menschen unserer Tage, sie haben tatsächlich keine vernünftige Antwort auf diese Fragen. Auf diese Frage aller Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir überhaupt da? Und sie suchen, denken nach, philosophieren, aber sie kommen auf keine vernünftige Lösung. Die einen von unseren Zeitgenossen verdrängen diese Frage vielleicht sogar die Mehrheit, versucht möglichst nicht drüber nachzudenken, einfach in den Tag hineinzuleben und es eben so zu nehmen, wie es ist. Andere versuchen, ihr Leben hier und jetzt auszukosten, möglichst viel mitzunehmen, jetzt zu leben, weil irgendwann ist es halt eben vorbei. Andere Menschen, die vielleicht etwas feinsinniger sind und viel darüber nachdenken, treibt diese Frage förmlich in den Wahnsinn. Ich denke an Philosophen wie Nietzsche, der sehr aufrichtig eigentlich nachgedacht hat und gesagt hat, ey, das macht dann am Ende alles keinen Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Wieso bin ich hier? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wir kennen diese Antwort auf diese zentrale Frage des Lebens. Weil der Schöpfer des Universums uns diese Antwort gegeben hat. Und nur von ihm kann diese Antwort kommen, in seiner speziellen Offenbarung, dem Wort Gottes. Und nur von ihm, der das Leben erschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat, kann es überhaupt eine Antwort auf diese Frage geben. Und nur er verleiht uns unserem Dasein Sinn und Ziel. Und mit dieser hohen Frage beginnt nun der kleine Katechismus. Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Die höchste Bestimmung des Menschen, so die Antwort, ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Die höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Was sagt nun Gott, der Schöpfer, in seinem Wort über diese höchste Bestimmung von uns Menschen? Das wollen wir heute Abend miteinander bedenken und in diesen zwei Antworten der Frage nachgehen. Erstens, verherrliche Gott und zweitens, freue dich ewig an Gott. Erstens, verherrliche Gott. Am sechsten Schöpfungstag erschafft Gott den Menschen in seinem Bild. Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, heißt es in 1. Mose 1, Vers 27. Und so ist der Mensch, sind wir Menschen, der Höhepunkt der Schöpfung Gottes. Denn kein anderes Wesen, nichts anderes in dieser Welt, auch kein himmlisches Wesen, ist im Bild Gottes erschaffen worden, nur der Mensch. Und in keinem anderen Geschöpf der belebten und unbelebten Natur wird Gottes Herrlichkeit so sehr sichtbar wie bei Menschen. Als Menschen sind wir als Ebenbild Gottes erschaffen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, es ist so. Gott hat es so gemacht. Und so wie wir in Gottes Bild erschaffen sind, hat uns Gott auch dazu bestimmt, ihn in allem zu verherrlichen. Wenn es einen Vers gibt, den ich denke, dass wir an diesem Abend mitnehmen sollten, dann ist das 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Dort heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal was du tust, verherrliche Gott in deinem Leben. Stehst du morgens auf? Verherrliche Gott dabei. Sitzt du am Frühstückstisch? Verherrliche Gott. Wickelst du dein Baby? Verherrliche Gott. Gehst du zur Arbeit? Verherrliche Gott. Mähst du den Rasen? Jätest Unkraut in deinem Garten? Verherrliche Gott. Ruhst du abends müde von der Arbeit? Verherrliche Gott dadurch. Gehst du zum Gottesdienst? Verherrliche Gott. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, verherrliche Gott. Dazu hat Gott dich geschaffen, in seinem Bild, in diese Schöpfung hinein. Dass du ihn in allem verherrlichst, egal was du tust. Das beginnt in unserem irdischen Beruf. Dort, wo wir in unserem irdischen Dasein, hier in dieser Welt, leben und arbeiten. Und Gott möchte, dass wir in unserem irdischen Beruf fleißig sind und ihn dadurch auch verherrlichen. Lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 10, dort ermahnt der Apostel die Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten. So wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die, die draußen sind und dass ihr niemanden nötig habt. Arbeitet. Arbeitet, geht eurem Beruf nach. Und Gott möchte, dass wir uns in unserem Beruf so verhalten, dass er darin verherrlicht wird, wie wir unserer Arbeit nachgehen. Und überhaupt hat er uns als Krone der Schöpfung, als Menschen, über die Schöpfung gesetzt, dass wir die Schöpfung beherrschen und uns untertan machen sollen, wie es ebenfalls in 1. Mose 1, Vers 26 heißt. Noch einmal, lasst uns den Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, sagt Gott zu sich selbst. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Oder wie wir es gerade in dem 8. Psalm auch besungen haben. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Gott hat uns Menschen eingesetzt, dass wir in dieser Welt wirksam sind, dass wir die Schöpfung uns untertan machen, dass wir sie beherrschen. Als Knechte Gottes, des Herrn der Herren. Er ist der König der Könige, aber wir sind seine Diener hier in dieser Welt und wir sollen hier in diese Welt hineinwirken. Wir sollen uns die Schöpfung untertan machen und sollen auch in unserer Arbeit, unserer alltäglichen Arbeit, irdischen Arbeit, Gott verherrlichen, indem wir mit Fleiß unsere Arbeit tun. Und hört, was Jesus selbst sagt über seinen Dienst am Ende seines irdischen Dienstes in Johannes Kapitel 17, in diesem hohepriesterlichen Gebet in Vers 4. Dort betet er zum Vater, er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, eine Arbeit, einen Dienst, den Jesus hier in dieser Welt vollführen sollte und er hat dieses Werk getan und hat es vollendet. Er hat es vom Vater so empfangen. Und daraus können wir auch für uns ein Stück ableiten, dass auch wir unserer Bestimmung als Menschen nachkommen sollen, das Werk zu vollenden, das Gott uns aufgetragen hat, jedem Einzelnen von uns. Und das ist durchaus unterschiedlich. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Berufe. Und unser Beruf, und das ist durchaus gerade etwas, was man in der Reformation neu entdeckt hat, die Arbeit, die irdische Arbeit, die wir tun, ist auch ein Stück Berufung, in die wir gestellt sind vor dem Herrn. Und das ist völlig egal, ob du Tischler bist, Raumausstatter, Pastor, Hausfrau, Mutter, Lehrer, Krankenschwester, IT-Fachmann, Kaufmann, Facharbeiter, was immer. Verherrliche Gott in deinem Beruf, in der Berufung deiner irdischen Arbeit und vollbringe das Werk, zu dem du dort aufgetragen bist. Du tust es Jesus gleich. Er hat es so getan, wie der Vater ihm einen Auftrag gegeben hat, einen Beruf, den er ausüben sollte hier in dieser Welt. Natürlich etwas ganz Besonderes, aber so sollen auch wir das ausleben und ausfüllen, wozu uns Gott in diese Welt hineingesetzt hat und es mit Fleiß tun, um ihn darin zu verherrlichen. Und so sollen wir auch in unserem irdischen Leben einen lebendigen Gottesdienst feiern und Gott verherrlichen, wie es im Römerbrief heißt, im 12. Kapitel. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, eure Körper, euer irdisches Leben darzustellen als ein heiliges, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mit eurem irdischen Dasein verherrlicht Gott in eurem Beruf, in eurem irdischen Leben. Gott möchte, dass wir in allem, was wir unter der Sonne tun, um diese Worte des Predigers zu gebrauchen, in dieser Welt, in dieser diesseitigen Welt tun, um Gott zu verherrlichen. Was immer es ist, unser horizontales Leben als Ebenbilder Gottes, die über die Schöpfung gestellt sind, soll Gott verherrlichen. Und so bringt es dieser Vers im 1. Korintherbrief 10, Vers 31 so auf den Punkt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Aber unser Leben ist eben nicht nur im Diesseits, horizontal, unter der Sonne, in dieser Welt. Wir haben eine viel größere Dimension als Menschen, als Krone der Schöpfung, von Gott in seinem Bild geschaffen. Wir sind vernunftbegabte Wesen und damit zu mehr fähig als irgendwelche anderen Geschöpfe auf der Erde. Kein Tier, kein anderes Geschöpf, ich nehme mal die unsichtbare Engelswelt aus, aber kein anderes Wesen auf dieser Welt kann diese Dinge tun, zu denen Gott uns geschaffen hat. Er hat uns einen Verstand gegeben, ein Herz zum Denken und zum Reden, damit wir ihn damit verherrlichen. Und selbst unsere Körperhaltung zeugt davon, haben einige bemerkt, dass wir aufrecht gehen. Viele Tiere beugen ihren Kopf nach unten, aber wir Menschen blicken aufrecht, gehen aufrecht und blicken nach oben. Durchaus ein Ausdruck, dass wir Gott in unserem Leben auch verherrlichen sollen. Eine Ausrichtung zu Gott hin. Und eines ist dabei von vornherein klar. Wenn es darum geht, wie verherrlichen wir nun Gott mit unserem Herzen, unserem Denken, unserem Reden, wir können der Herrlichkeit Gottes selbst nichts hinzufügen. Gott ist vollkommen. Gott braucht dich nicht. Gott braucht mich nicht. Gott braucht uns nicht. Und Gott wird nicht herrlicher dadurch, dass wir ihn irgendwie loben, anbeten oder verherrlichen. Wir können seiner Ehre nichts hinzufügen. Gott braucht nichts außer sich selbst. Er ist in sich selbst genugsam. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 25, ermahnt der Apostel, er wird nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Gott hat es nicht nötig, dass wir ihm etwas bringen. Manche Heiden hatten diese Vorstellung, dass sie Opfergottesdienste bringen müssen, weil Gott sonst verhungert oder verdurstet. Ja, und manches sehr grausame Opfer in Südamerika gab es Kulte, die gedacht haben, wenn sie nicht jeden Abend einen Menschen opfern, wird am nächsten Tag die Sonne nicht aufgehen. Gott braucht das nicht. Hiobs Freund Elihu bemerkt sehr treffend, wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Hiob 35, Vers 7. Du kannst Gott nichts geben, was ihn herrlicher und heiliger und größer machen würde, als er es ist. Gott ist vollkommen. Er braucht uns nicht, damit er noch vollkommener und noch herrlicher wird. Doch hat er uns dazu bestimmt, dass wir mit unserem ganzen Dasein, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Herzen und unserer Seele und unserem Verstand und mit all unserer Kraft ihn lieben und ihn verherrlichen. Wie können wir das tun? Was können wir dazu tun? Wie können wir positiv Gottes Herrlichkeit und Ehre bekunden? Nicht nur so passiv, wie es die Schöpfung tut, die Herrlichkeit Gottes auch widerspiegelt, weil wir die Herrlichkeit Gottes sehen können an dem, was erschaffen ist, sondern durch unser Leben. Wie können wir Gott verherrlichen? Aktiv. Und hier spreche ich jetzt nicht nur von unserem irdischen Leben, unserem irdischen Beruf, sondern von unserem durch Gottes Geist erneuerten Leben. Das lässt sich gewiss nicht immer so völlig voneinander trennen. Aber es geht hier um die Seite des Lebens, die Gott durch seinen Heiligen Geist neu gestalten möchte. Unser Wesen, unser Herz, unseren Charakter. Und so loben wir Gott durch einen von seinem Geist, durch sein Wort erneuertes Leben. Wir loben ihn dann auch wieder mit unserem Körper, indem wir der Sünde sterben und uns von der Sünde reinhalten. Vielleicht ein paar Seiten zurück im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20 lesen wir: Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ihr seid um einen Preis verkauft worden. Er verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und dort ist daran gedacht, sündigt nicht mit eurem Körper, sondern lebt ein Leben in der Heiligung, das immer mehr Christus ähnlich wird. Dass ihr dem alten Menschen, diesem sündigen Menschen absterbt. Dass ihr reift und der Buße würdige Frucht hervorbringt, wie wir es auch letzten Sonntag gehört haben. Diese Frucht des Geistes, dass sie in unserem Leben hervorkommen soll. Durch Gottes Geist gewirkt, wie es im Galaterbrief dann heißt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5, Vers 22, 23. Und dass wir so mit unserem Leben, dass das einfach erneuert wird, das ganz anders ist als unser sündiges Leben, Gott verherrlichen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dass ihr viel Frucht bringt. Diese geistliche Frucht eines neuen Lebens. Und durch unseren erneuerten Lebenswandel, durch unsere geistliche Frucht, die wir dann hoffentlich in unserem Leben auch wiederfinden dürfen, geben wir auch indirekt Anlass für andere Menschen, dass sie Gott verherrlichen, dem, was sie bei uns sehen. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich will euch ein Beispiel geben, dass es nicht so theoretisch ist. Du bist zu Hause, sitzt da und auf einmal klingelt's an der Tür, gehst hin, machst die Tür auf und dann, wer steht vor der Tür? Ach nein, dieser kleine Zachäus, dieser Giftzwerg, dieser Zöllner. Ach, wenn der schon wieder kommt, der findet bestimmt irgendetwas mit seiner komischen Steuerfahndung, wo er mir wieder was abknüpft und dabei ist er doch eigentlich so ein Betrüger. Der steckt die Hälfte von dem Geld, was eigentlich eher an diese Römer, mit denen er kollaboriert, abgeben müsste, in seine eigenen Taschen. Was will der von mir? All diese Gedanken wie ein Blitz schießen sie durch den Kopf. Er kommt noch gar nicht zu Wort, um sich überhaupt zu melden, was er sagen möchte. Dann macht er den Mund auf und sagt, darf ich dir was zurückgeben? Wie? Ja, du bist auf die Frage gar nicht gefasst. Er sagt, es tut mir leid, dass ich dich jahrelang ausgebeutet habe, dass ich dich abgezockt habe. Aber ich will mit diesem alten Leben, wo ich mich nur selbst bereichert habe, zu Unrecht bereichert habe, brechen. Und ich will es dir vierfach zurückgeben. Und er drückt dir einen Scheck in die Hand und sagt zum Abschied noch, Jesus hat mich gefunden. Er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Was wird das für einen Eindruck bei dir hinterlassen? Sicher einen bleibenden Eindruck. Danke, Jesus. Gepriesen sei Gott in der Höhe, dass du so einen Menschen so verändert hast. So soll unser Licht leuchten vor den Menschen, damit sie an den guten Werken sehen, was der Vater in uns tut und ihn verherrlichen. Und ich glaube, wir finden viele Bereiche in Gott, in denen Gott unser Leben ganz persönlich erneuern möchte, umgestalten möchte. Hand aufs Herz. Wer von euch braucht noch mehr Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit? Und das sind nur die, die im Galaterbrief genannt werden. Ich glaube, diese Liste ist unendlich fortsetzbar an guten Tugenden. Nur ein Ausschnitt der Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte. Ich kann noch mehr gebrauchen. Noch mehr Veränderung. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib durch ein geheiligtes und erneuertes Leben. Wir sind aber auch von Gott dazu berufen, ihn aktiv und willentlich durch unser Denken und durch unser Reden in unserem Herzen und in unserem Mund zu verherrlichen, ihn anzubeten. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid von Gott dazu berufen, Gott zu verherrlichen, zu verkündigen, was Gott getan hat, der euch aus diesem Morast der Sünde herausgeholt hat, in das Licht gestellt hat und euch zu neuen Menschen gemacht hat durch seine Erlösung. Verkünden, mit eurem Mund loben und preisen. Gott sagt selbst im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihm werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Gott möchte gelobt werden und gepriesen werden mit Dank für das, was er getan hat. Und so ruft uns David auf im Psalm 34, erhöht den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Lasst uns Gott loben, lasst ihn uns preisen. Oder ähnlich wie wir es vorhin in Psalm 96 gelesen haben, ja, dass wir Gott preisen. Gott hat uns dazu berufen, dass wir ihn mit unserem Mund loben und preisen und ihn danken und ihn verherrlichen und anderen Menschen von seinem Evangelium weitererzählen. Offenbarung 14, Vers 7, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und das Wasser und die Wasserquellen gemacht hat. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre und betet ihn an. Dazu hat Gott uns berufen. Welches andere Geschöpf der sichtbaren Welt könnte diesem Befehl nachkommen, in dem Maß, wie wir Menschen es können, als in Gottes Ebenbild geschaffene Wesen. Gott hat uns einen Mund gegeben, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen mit Psalmen und Weisen und ihm vom Herzen ewiglich singen. Das tun wir alleine für uns in unserer Anbetungszeit, in unserer stillen Zeit. Das tun wir als Familien, aber das tun wir auch und vor allen Dingen auch als Gemeinde in unseren Gebetsstunden, in unseren Gottesdiensten, wo wir zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu loben, um gemeinsam Gott anzubeten. Die Gottesdienste, die wir hier feiern, sind auch in allererster Linie dazu da, dass Gott hier gelobt und gepriesen wird. Wir kommen hier zusammen, um gemeinsam Gott anzubeten, morgens und abends am Tag des Herrn, wie es Gottes Volk seit jeher getan hat. Dieser Ort ist der Ort, die Gemeinde, nicht das Gebäude, aber die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott mit Vernunft und Einsicht und von Herzen gelobt und gepriesen wird und verherrlicht wird. Wir sollten uns das vergegenwärtigen. Viel zu oft ist in unserer Zeit der Akzent dahin verschoben, ach, ich gehe zum Gottesdienst, das dient meiner Erbauung. Schön, wenn du erbaut wirst. Aber Gott hat den Gottesdienst gesetzt, damit er gelobt und verherrlicht wird. Das ist der erste Grund und Zweck und Ursache für den Gottesdienst, den wir feiern. Seid ihr hier in Gottes Volk. In erster Linie geht es darum, dass er in einer Weise verherrlicht wird, die er in seinem Wort geboten hat. Und dies ist die Art und Weise, wie er verherrlicht werden möchte, die Art und Weise des Gottesdienstes, die ihm gefällt. Und so ist es uns auch daran gelegen, dass wir Gottesdienst feiern, so wie es in Gottes Wort geboten ist. Ihr kennt das regulative Prinzip. Nicht, weil wir engstirnig sind, sondern weil wir es so tun wollen, wie es Gott gefällt. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass es mir gefällt, sondern es soll Gott gefallen. Es soll ihn verherrlichen. Es soll ihn so verherrlichen, wie er es in seinem Wort geschrieben hat. Und das ist unsere höchste Bestimmung, zu der uns Gott geschaffen hat. Verherrliche Gott. In deiner weltlichen Berufung, deinem alltäglichen Beruf, durch ein von seinem Geist erneuerten Leben in deinem Leib, mit deinem Herzen, mit deinem Mund, durch Gesang und Gebet. Aber wie viele Menschen folgen dieser Berufung Gottes nicht, zu der sie geschaffen sind? Ist es nicht erschütternd, wie die sündigen Menschen dazu neigen, dieses Grundprinzip des Lebens zu verdrängen, ihren Schöpfer einfach außer Acht zu lassen und es zu missachten, wozu sie eigentlich geschaffen sind? Gott lässt keinen Zweifel aufkommen, wie er Menschen beurteilt, die eben andere Dinge zu ihrem Lebensinhalt machen und ihn nicht verherrlichen. Alles, wonach sie trachten, alles, wonach sie streben, ist letztendlich nichtig und leer, sagt der Prediger. Kapitel 1, Vers 14. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und über die, die nur zu ihrem eigenen Vergnügen leben, lesen wir in Gottes Wort, sie sind unbesonnen, aufgeblasen. Sie lieben mehr das Vergnügen als Gott. Sie lieben das Leben, ist für sie nur irdischer Besitz und Reichtum. Und in Lukas Evangelium heißt es dann, in Kapitel 12, Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Wie viele Leute machen es zu ihren Götzen. Eine solche Gesinnung ist eitel und nichtig, denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch sein Leben und seine Seele einbüßt? Matthäus 16, Vers 26. Und wie viele Menschen sind mit nichts anderem beschäftigt, als hier in dieser Welt irgendwie ihre Freuden und ihren Reichtum zu haben? Und am Ende wird sich Gott selbst an diesen Menschen verherrlichen, während er sich an uns Gläubigen verherrlicht durch seine Gnade der Erlösung, wird es sich an den Gottlosen durch seine Gerechtigkeit und sein Zorngericht verherrlichen, wie wir es im Römerbrief Kapitel 9 lesen. Aber lasst uns darauf Acht haben, dass wir die göttliche Berufung nicht verfehlen, unsere höchste Bestimmung nicht verfehlen, nicht irgendetwas anderes an diese Stelle rücken lassen. Das heißt an diese Stelle, es muss unser ganzes Leben ausmachen, dass wir Gott verherrlichen mit jedem Atemzug und in allem, was immer wir tun, denken, reden, machen, ob wir essen oder trinken oder schlafen, was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und unser Katechismus gibt uns dann noch eine zweite Antwort, wozu wir geschaffen sind, was unsere Bestimmung ist. Freue dich ewig an Gott. Freue dich ewig an Gott. Sich an Gott zu freuen bedeutet, in ihm zur Ruhe zu kommen, mit Zufriedenheit und Freude. Psalm 116, Vers 7. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Wie kann ich mich nun an Gott erfreuen in dieser Welt? Wir können uns an Gott nur erfreuen, wenn wir ihm im Glauben folgen. Nur so werden wir auch seine Güte schmecken und seine gnädige Gegenwart erfahren und die sichtbaren Zeichen seiner Liebe uns zur Freude dienen. Und es kann ganz spürbar sein, wie es im Psalm 34, Vers 9 heißt, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, Römer 5, Vers 5. Bringt eine große Freude mit sich. Und wenn wir so als Christen, als Kinder Gottes in dieser Welt leben, dann ermahnt uns Gott sogar, dass wir uns freuen sollen in dem, was Christus uns erworben hat, dass wir Christen sein dürfen, dass wir heil haben und versöhnt sind mit Gott dem Vater. Dieser bekannte Vers in Philipper Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Freut euch. Er hat allen Grund dazu, froh zu sein. Ihr müsst nicht in die Verdammnis. Ihr dürft in die himmlische Herrlichkeit eintreten, auch heute schon, im Gebet, in der Anbetung. Das ist Freude. Gott hat uns vergeben. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Und seid nicht bekümmert, heißt es in Nehemia 8, Vers 10. Denn die Freude am Herrn, sie ist eure Stärke. Darin schöpft ihr Kraft. Lasst euch nicht niederkriegen, sondern freut euch am Herrn und an seinem Heil. Wie das praktisch aussieht, nur ein Beispiel. Ich denke, Maria, die Schwester Marthas, ist ein gutes Beispiel daran, wie sich jemand so intensiv am Herrn erfreuen kann und wie sie ihm die richtige Stellung in ihrem Leben gibt, während Martha so viele andere Dinge tut, die auch wichtig sind, aber die drängen sich bei ihr in den Vordergrund und sie ist nicht mehr froh. Jesus und die Gemeinschaft mit ihm unter seinem Wort ist das Wichtigste. Und das erzeugt auch diese Freude. Und von Maria lesen wir in Lukas Kapitel 10, dass sie sich zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinen Worten zuhörte. Martha war mit vielen Dingen beschäftigt und sie wünscht sich, dass Maria da auch mithilft. Aber Jesus sagt, eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn, aus der heraus wir wahre, tiefe Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit erfahren werden. Aber wir sollten uns auch nichts vormachen. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, aber ich hatte schon Begegnungen mit so Menschen, die auch sich als Christen bezeichnen, das vielleicht auch sind, aber mit einem immer fröhlichen Dauergrinsen durch die Welt gehen und ich mir denke, irgendwie ist das auch unnatürlich. Das stimmt doch was nicht. Es gibt wahrlich genug Grund und Anlass, dass wir in unserem Leben im Diesseits nicht immer diese Freude empfinden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und diese Welt ist geprägt von Leid, von Schmerz, von Kummer, von Tod, von Bedrängnis. Und so hat es Jesus selbst gesagt in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, andere übersetzt mit Trübsal oder Angst. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ja, das ist die Verheißung. Aber in dieser Welt habt ihr Bedrängnis und Trübsal und Angst, Leid, Not. Und Jesus selbst hat das in einer Intensität erlebt, wie wir es selbst nie erleben müssen. Denkt daran, wie er in Gethsemane gerungen hat. Über das, was ihm bevorstand. Und er sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Ich bin tief traurig. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, dass er sogar Blut schwitzte. Als seine Angst heftiger war, betete er heftiger und es wurde sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus litt. Es war kein Moment der leichten Freude und alles glücklich und happy-clappy. Nein, das war tiefe Trauer und Schmerz und Not. Und das gehört zu unserem Leben in dieser gefallenen Welt dazu. Und wir dürfen es nicht ausklammern. Ja, wir dürfen uns am Herrn erfreuen und in dieser Freude am Herrn auch Mut fassen und Stärkung. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt Zeiten, in denen wir sind bekümmert und traurig und bedrängt und haben auch Angst. Und dann lass uns zum Herrn fliehen, bei ihm Trost finden. Wir lesen von Jesus, wie er diese Not durchlitten hat. Und er ist uns darin echt ein großes Vorbild. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er geht durch dieses Tränental, durch diese Not und durch diese Schmerzen, aber er blickt nach vorne. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das auf sich genommen und ertragen. Er blickt in seiner Not, in seiner Traurigkeit, in seiner Angst und Bedrängnis nach vorn auf die vor ihm liegende Freude, die Freude an Gott in der ewigen Herrlichkeit. Und so dürfen wir es auch tun. Ja, wir sollen uns am Herrn erfreuen. Aber dort, wo es eben durchs Tränental geht, dürfen wir aufblicken zu der vor uns liegenden Freude und darin auch unsere Kraft und unsere Zuversicht schöpfen. Es ist kein billiges Vertrösten aufs Jenseits. Es ist die Wirklichkeit auf das, was uns erwartet. Die ewige Freude an Gott. Ja, wie werden wir Gott im Jenseits anrufen? Wie werden wir uns an ihm erfreuen? Wenn wir eintreten in seine ewige Herrlichkeit, in seine Gegenwart, sein Angesicht unmittelbar sehen werden, im vollen Bewusstsein seiner Liebe, werden wir dort in ihm völlig zur ewigen Ruhe kommen, mit vollkommener Freude und einem unbeschreiblichen Glück. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 12. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Gottes Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. Und so bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, Hebräer 4, Vers 9. Diese ewige Ruhe der Heiligen, auf die wir uns freuen dürfen. Und der Herr hat es so seinen treuen Knechten verheißen in Matthäus 25. Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Diese himmlische Freude, sie speist sich aus mehreren Quellen. Wir werden Gott unmittelbar nahe sein, ihn in seiner Gegenwart begegnen. Und die Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht, heißt es im Psalm 16, Vers 11. Und in dieser Fülle der Freude vor seinem Angesicht dürfen wir dann sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist und ihm gleichgestaltet sein. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oder im Psalm 17, Vers 15, ich werde dein Angesicht schauen, in Gerechtigkeit werde ich gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. So werden wir in Gottes Gegenwart, in diese Herrlichkeit uns erfreuen, in der vollkommenen Einheit mit Gott, in unmittelbarer, völliger, freier und trostreicher Gemeinschaft mit ihm in alle Ewigkeit leben. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Heißt es in Offenbarung 21, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was für eine Herrlichkeit wartet dort auf uns. Wir können uns das kaum vorstellen. Es sind kleine Ausschnitte aus Gottes Wort, die uns das offenbaren. Aber wie herrlich muss es sein, wenn wir dort beim Vater sind. Was heißt, er wischt ihnen jede Träne von ihren Augen ab. Und wir dürfen eintreten in seine Gegenwart, als Sünder, begnadigte Sünder. Und liebe Geschwister, lasst uns im Hier und im Jetzt uns schon an dem Herrn freuen, wie es Maria getan hat unter seinem Wort. Und dort, wo wir betrübt sind, in Leid, Not, in Bedrängnis, in Schmerz, ja sogar den Tod erfahren müssen, lasst uns das aus Gottes Hand annehmen und unseren Blick nach vorne richten, auf die himmlische Herrlichkeit, wie es unser Herr getan hat. Und den Blick auf die Herrlichkeit, die Drangsal dieser jetzigen Zeit auch ertragen. Und so sehen wir, es ist das, was uns Gottes Wort mitgibt, als unsere höchste Bestimmung. Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Die höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. So lasst uns Gott mit unserer irdischen Berufung, in unseren Berufen verherrlichen, ihn aber auch durch ein von seinem Geist erneuertes Leben verherrlichen, in der Frucht des Geistes, die der Herr in uns hervorbringt, durch das Lob unseres Herzens und Mundes in der Anbetung, die mit Verstand und Herzen geschehen soll. Und lasst uns ewig an Gott freuen, hier und in alle Ewigkeit. Ihm sei alles Lob und alle Ehre. Amen.